Wir fahren heute fort mit der Predigtserie zum ersten Thessalonicher Brief. Heute geht es um die Verse 14 und 15 aus dem fünften Kapitel. Ich habe die Predigt mit dem Thema, wie Christen miteinander umgehen sollten, überschrieben. Für die Lesung habe ich Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 16 ausgewählt. Gerne dürft ihr mit mir zusammen diesen Text aufschlagen. Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Dort schreibt Paulus an die Christen in Rom ermahnend: Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Gott hat den menschlichen Körper wunderbar geschaffen. Wer sich zum Beispiel ein wenig mit dem menschlichen Auge befasst, wird erstaunt sein, wie genial der Schöpfer dieses Organ konzipiert hat. Seit dem Sündenfall ist der Mensch samt Körper aber der Vergänglichkeit unterworfen. So können zum Beispiel bestimmte Viren oder Bakterien in unseren Körper hineindringen und ihn angreifen. Aber unser Schöpfer hat unseren Körper mit einem sogenannten Immunsystem ausgestattet. Das Immunsystem hat die Funktion, körperfremde Zellen oder körperfremdes Gewebe, wie zum Beispiel Viren, Bakterien oder Parasiten, zu identifizieren und zu bekämpfen. Die Immunzellen eines gesunden Immunsystems verfügen über derart mächtige Waffen, mit denen sie fast alle Zellen töten können. Vereinfacht gesagt, durchwandern die Immunzellen unseren Körper und suchen ihn nach körperfremden Zellen bzw. körperfremdes Gewebe ab. Und sofern sie solche Zellen oder solches Gewebe identifiziert haben, wird es bekämpft. Auch das Immunsystem ist eine geniale Erfindung Gottes. Nun kann es aber leider auch vorkommen, dass das Immunsystem nicht gut funktioniert. Das ist bei den sogenannten Autoimmunerkrankungen beispielsweise der Fall. Bei einer Autoimmunerkrankung können, vereinfacht gesagt, die Immunzellen nicht richtig zwischen körpereigenen und körperfremden Zellen unterscheiden und greifen daher auch das ein oder andere körpereigene Gewebe an. Kurz gesagt, der menschliche Körper zerstört sich selbst. Die Gefahr für den Körper kommt da nicht von außen, sondern von innen. Wenn wir dieses Bild jetzt auf die Gemeinde übertragen, dann gibt es Gefahren, die von außen an die Gemeinde herantreten. Dazu gehören nicht biblische Trends, Strömungen und Irrlehren jeglicher Art. Aber es gibt auch Gefahren, die von innen die Gemeinde zerstören können. Das ist immer dann der Fall, wenn Christen nicht in der Heiligung leben, Sünde in ihrem Leben dulden und folglich dazu beitragen, dass Gemeindewachstum gehemmt wird. Das Problem ist dann nicht die böse Welt da draußen, sondern das Problem sind wir unvollkommene Christen. Wenn der Satan das hinbekommt, dass Christen hinter dem Rücken über Glaubensgeschwister schlecht reden, zerstört sich die Gemeinde von innen. Oder wenn der Satan es zustande bringt, dass mir mein Stolz und meine Ehre so wichtig sind, dass ich es nicht schaffe, den ersten Schritt auf meinen Bruder oder meine Schwester zuzugehen, die mich verletzt hat, schadet das der ganzen Gemeinde. Oder wenn es dem Satan gelingt, dass man sich in geheimer Weise mit ein, zwei anderen gleichgesinnten Christen gegen diese oder jene Glaubensgeschwister verbündet. So in dem Sinn, hast du nicht auch den Eindruck, dass Person X oder Y sich nicht korrigieren lässt oder die Ursache des Problems ist oder geizig ist? Dann sitzt der Satan auf der Tribüne, lacht sich ins Fäustchen und blickt auf die sich selbst zerfleischende Gemeinde herab. So eine Gemeinde leidet dann, bildlich gesprochen, an einer Autoimmunerkrankung. Sie zerstört sich von innen selbst. Jeder von uns Christen kann der Grund so einer Autoimmunerkrankung in der Gemeinde sein. Auch ich als Pfarrer. Und in der vergangenen Woche hat Gott mir mehrmals durch sein Wort und durch meine Mitmenschen mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, das ist nicht in Ordnung, hier musst du dich noch verbessern und daran musst du noch arbeiten. Aber wisst ihr, Gott zeigt nicht nur mir und uns unsere geistlichen Problemzonen auf, er verweist gleichzeitig auch auf die Lösung für unsere Problemfelder, nämlich das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Bei Jesus unter dem Kreuz dürfen wir Christen unsere Sünden ablegen. Er schenkt dem Reumütigen gerne Vergebung und hilft im Glauben zu wachsen. Unser heutiger Predigttext warnt nicht vor den bösen Gefahren da draußen. Er weist vielmehr auf Unvollkommenheiten und Übungsfelder innerhalb der Gemeinde hin, die dazu beitragen sollen, dass wir im Glauben und in der Heiligung wachsen. Bleiben gegenseitiges Erbauen oder Ermahnen jedoch aus, kann sich eine Autoimmunerkrankung entwickeln, die in ihrer Konsequenz eine Gemeinde von innen her zerstören kann. Gerne dürft ihr mit mir zusammen 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 und 15 aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 und 15, dort lesen wir: Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Dieser Abschnitt zeigt, wie Christen untereinander umgehen sollten. Paulus führt hier 5 Punkte an. Erstens, die Unordentlichen zurechtweisen. Zweitens, die Kleinmütigen trösten. Drittens, sich der Schwachen annehmen. Viertens, langmütig gegen alle sein. Und fünftens, nach dem Guten streben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handelt sich hier um 5 Ermahnungen, die es einfach so umzusetzen gilt. Und dann wird es in der Gemeinde laufen. Jedoch ist zweierlei zu beachten. Erstens, das Christsein ist nicht ein Umsetzen von bestimmten Geboten oder Regeln. Das wäre Moralin, das wäre Gesetzlichkeit. Christsein ist eine lebendige Beziehung zu und mit Jesus Christus. Diese kommt allein dadurch zustande, dass Jesus bereit war, für die Sünden aller Menschen am Kreuz zu bezahlen. Von seinen Sünden und somit von der ewigen Verdammnis wird aber nur derjenige erlöst, der seine Vergehen vor Gott eingesteht, sie lässt und Jesus sein ganzes Leben anvertraut. Dieser Herrschaftswechsel, der zugleich einen radikalen Lebenswandel mit sich bringt, wird durch die Taufe als äußeres Zeichen bestätigt. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, mit der Bekehrung und Wiedergeburt ist das Christsein nicht abgeschlossen, sondern es hat gerade erst begonnen. Wer sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt hat, ist zwar von dem Moment an gerettet, aber Gott möchte, dass wir als Christen auch im Glauben wachsen und Fortschritte machen. Dieses Wachstum im Glauben wird in der Bibel mit unterschiedlichen Begriffen umschrieben. Nebst Wachstum verwendet die Bibel auch den Begriff Heiligung, wie wir das zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3 und Kapitel 4 mehrfach gesehen haben. Oder sie umschreibt das Wachstum im Glauben auch damit, dass Jesus in uns Gestalt annehmen soll. Das heißt, wir Christen sollen lernen, so zu reden und so zu handeln, wie Jesus es tat. Das geschieht dann, wenn wir den Geist Gottes in uns und durch uns wirken lassen. Das beinhaltet einerseits, dass wir ein entschiedenes Nein zu Sünde haben und andererseits bereit sind, uns von Gott verändern und auch korrigieren zu lassen. Im Römerbrief beschreibt Paulus diesen Prozess als einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Unser Fleisch will das Böse und der Geist will das Gute. Und wenn wir Christen ehrlich sind, erleben wir doch tagtäglich, wie wir im Kampf zwischen Gut und Böse stehen und herausgefordert werden. Diese 5 Punkte, die Paulus in unserem heutigen Predigttext anspricht, betreffen also unsere Heiligung. Es ist nicht per se der Weltuntergang, dass wir Schwachstellen und Übungsfelder in unserem Glaubensleben haben. Das gehört zum Christsein dazu. Jedoch müssen wir uns bewusst sein, dass der Satan diese nutzen möchte, um unseren Glauben und die Gemeinde zu zerstören. Jesus hingegen möchte uns auf unsere Schwachstellen und Übungsfelder aufmerksam machen, damit wir im Glauben wachsen und die Gemeinde erbaut werden kann. Schauen wir uns nun diese 5 Punkte genauer an. Der erste Punkt, den Paulus hier nennt, lautet: Weiß die Unordentlichen zurecht. Diese Ermahnung, wie auch die anderen 4, richten sich an die Brüder. Der Begriff Bruder in der Mehrzahl kann im Griechischen auch Geschwister bedeuten, wie wir das vor 2 Wochen gesehen haben. Alle 5 Ermahnungen gelten daher nicht nur den Männern in der Gemeinde, sondern auch den Frauen, allen Christen. Den Auftrag zurechtzuweisen haben daher alle Christen. Wer soll zurechtgewiesen werden? Die Unordentlichen. Wer ist damit gemeint? Paulus verwendet hier einen Begriff, der mit dem Verb faulenzen verwandt ist. Interessanterweise spricht Paulus im 2. Thessalonicher Brief in Kapitel 3 noch mehrmals von den Unordentlichen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 11 lesen wir zum Beispiel: Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Paulus verwendet hier den Begriff unordentlich für die Personen, die nicht arbeiten und stattdessen unnütze Dinge treiben. Wir haben bereits in einer der vorherigen Predigten zum 1. Thessalonicher Brief gehört, dass in der Gemeinde in Thessalonich nicht wenige vornehme Frauen waren, die wohl auch gut betucht gewesen sein müssen. Nun ist es gut möglich, dass einige Personen in der Gemeinde das mit der Nächstenliebe falsch verstanden haben, nämlich dass sie gemeint haben, die Reichen sollen die Armen durchfüttern. Natürlich sollen wir unsere Glaubensgeschwister helfen, wenn sie in Not sind. Aber das darf nicht dazu führen, dass die weniger Bemittelten sich gemütlich auf die Couch legen und sich von den Wohlhabenden durchfüttern lassen. Es könnte aber auch so gewesen sein, dass einige das mit der Wiederkunft Jesu missverstanden haben und in einer derartig starken Naherwartung standen, dass sie ihren Job aufgaben, weil die Ankunft des Herrn ihrer Meinung nach jeden Augenblick erfolgen könnte. Natürlich ist es gut, wenn wir jederzeit damit rechnen, dass Jesus wiederkommen könnte. Aber bis dahin, bis es soweit ist, gilt es, unseren Auftrag und unseren Aufgaben in Familie, Beruf und Gemeinde nachzukommen. Wie dem auch sei, diese erste Ermahnung richtet sich an die Unordentlichen, das heißt an diejenigen, die nicht arbeiten und stattdessen unnütze Dinge treiben. Im 1. Timotheusbrief werden beispielsweise junge Witwen genannt, die faul sind, von Haus zu Haus laufen und vorwitzig und geschwätzig sind. Vorwitzig sein heißt, sich um Dinge zu kümmern, die einem gar nichts angehen. Vorwitzig können übrigens auch Männer sein. Ein Christ, der körperlich und geistig gesund und in einem arbeitsfähigen Alter ist, sollte sich daher bemühen, einen Job bzw. einer sinnvollen Betätigung nachzugehen, soweit das möglich ist. Sicher kann es mal vorkommen, dass man arbeitslos wird. Aber dann gilt es, die Zeit sinnvoll zu füllen und nicht unnütze Dinge zu treiben oder gar andere Menschen von ihrer Arbeit abzuhalten. Das wäre doppelt schädlich. Nun, in unserem Predigttext geht es konkret um die Ermahnung der Unordentlichen und wir haben gesehen, dass mit unordentlichen Personen gemeint sind, die nicht arbeiten und stattdessen unnütze Dinge treiben. Ermahnung kann aber auch viele andere Bereiche betreffen. Ich möchte nun auf zwei Gefahren hinweisen, die den Ermahnenden betreffen. Erstens, es kann sein, dass wir einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester sündigen sehen, sie aber nicht darauf aufmerksam machen. Vielleicht haben wir Angst vor der Reaktion dessen, den wir ermahnen sollten. Oder vielleicht haben wir Angst, dass uns der Nächste dann auf unsere Fehler hinweist. Wie dem auch sei, wenn wir ermahnen sollten, es aber nicht tun, kommen wir unserem göttlichen Auftrag nicht nach. Und das wiederum schadet unserem Nächsten und letztendlich auch der Gemeinde, weil ja Sünde im Rahmen der Gemeinde toleriert wird. Und zweitens, es kann sein, dass wir unserem Auftrag der Ermahnung nachkommen, aber wir richten mit der Art und Weise, wie wir die Ermahnung praktizieren, mehr Schaden an, als dass wir helfen. Natürlich können wir mit einem Hammer eine Mücke auf der Hand unseres Mitmenschen erschlagen. Aber der Schlag mit dem Hammer wird einen weitaus größeren Schmerz verursachen, als es der Mückenstich tat. Bei einer Ermahnung sollten wir immer auch den Kollateralschaden mit im Blick haben. Es gibt Christen, die sich das mit dem Ermahnen groß auf ihre Fahne geschrieben haben, jedoch diesen Auftrag ohne Rücksicht auf unnötige Verletzungen, ich betone auf unnötige Verletzungen, praktizieren. Dann gibt es aber auch noch Gefahren, die diejenigen betreffen, die ermahnt, also die Person betreffen, die ermahnt wird. Zum Beispiel weist man Korrektur ab und schaltet auf Gegenangriff über. Oder man rechtfertigt sündiges Verhalten im eigenen Leben, anstatt darüber Buße zu tun. Oder man hört sich die Ermahnung zwar an, stellt innerlich aber auf stur und sagt sich, von dem habe ich mir nichts sagen zu lassen. Herr Stolz und Herr Hochmut lassen grüßen. Wenn Ermahnung in einer Gemeinde unterlassen wird oder wenn Ermahnung nicht zu Korrekturen führt, wird auf die Dauer letztendlich die ganze Gemeinde dadurch geschädigt. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Ermahnung. Tröstet die Kleinmütigen, so heißt es in unserem Text. Der hier verwendete Begriff für trösten bedeutet auch ermuntern bzw. ermutigen. Wer soll getröstet und ermutigt werden? Die Kleinmütigen bzw. die Ängstlichen. Gelegenheiten, einander zu ermutigen, hat man in der Gemeinde genug. Man muss dazu aber am Leben des anderen Anteil nehmen. Wir leben in einer sehr individualistischen Zeit. Jeder lebt sein Leben vor sich hin. Wie es den Mitmenschen geht, interessiert vielen kaum. Man ist viel zu sehr mit sich selbst und mit seinen eigenen Interessen oder Sorgen beschäftigt. In Zeitungen liest man neuerdings immer wieder von einer neuen Volkskrankheit, der Einsamkeit. Wenn man die Freuden und Erfolge des Alltags mit niemandem teilen kann, ist das schon schlimm genug. Noch schlimmer ist das jedoch, wenn man einen Zuspruch oder eine Ermutigung bräuchte und da niemand ist, der dies tut. In Römer 12, Vers 13 steht: Nehmt euch der Nöte bzw. der Bedürfnisse der Heiligen an. Ja, auch wir Christen brauchen in bestimmten Lebenssituationen mal ein aufmunterndes Wort oder eine Ermutigung. Da ist zum Beispiel ein Teenager, der schon längere Zeit auf der Suche nach einer Lehrstelle ist, aber immer noch keine gefunden hat. Wenn die Verzweiflung sich da breit macht, kann ein passendes Bibelwort die bedrückte Seele aufrichten. Oder da ist jemand, der familiäre Schwierigkeiten hat. Personen, die einem so nahe standen, haben mit Worten große Verletzungen hervorgerufen. Man weiß nicht mehr ein noch aus. Der Lebensmut ist dahin. Hier gilt es aufzurichten, füreinander zu beten, zuzuhören und zu trösten, so gut man kann. Nochmals. Damit wir einander trösten und ermutigen können, müssen wir uns der Nöte und Bedürfnisse unserer Glaubensgeschwister auch annehmen. Dazu müssen wir unseren Blick von uns weg hin zu unseren Glaubensgeschwistern lenken. Und ich freue mich, dass das an vielen Stellen in unserer Gemeinde schon sehr gut klappt. Vor einiger Zeit erzählte mir eine Person, wie sie von anderen Personen aus der Gemeinde zum Essen eingeladen war. Und vergangene Woche besuchte ich eine Person, die mir voller Freude die Karte zeigte, die sie von einer Glaubensschwester aus der Gemeinde erhalten hatte. Aber dann erhalte ich gelegentlich auch die Rückmeldung von Personen aus unserer Mitte, dass sie sich hin und wieder einmal eine Aufmerksamkeit wünschen würden. Sei es ein Anruf, eine SMS, eine Karte, ein Besuch oder eine Einladung. Um jemanden zu ermuntern oder nach seinem Wohlergehen zu fragen, bedarf es nur wenig. Aber die Wirkung ist in der Regel sehr groß. Kommen wir zur dritten Ermahnung. Nehmt euch der Schwachen an. In der Lutherbibel von 1984 heißt es: Tragt die Schwachen. Sich der Schwachen anzunehmen heißt, ihre Not zu sehen und ihnen auch zu helfen. Der hier verwendete Begriff für Schwache kann auch kranke Menschen bezeichnen. Die Bedeutung kann daher auch in zwei Richtungen gehen. Es kann gemeint sein, dass wir uns ganz besonders der Kranken annehmen sollen. Zur damaligen Zeit waren kranke Menschen ganz stark auf die Hilfe und Pflege seitens ihrer Mitmenschen angewiesen. Witwen und Waisen, wenn sie dann noch krank wurden, waren da besonders im Nachteil. Es verwundert daher nicht, dass wir im Neuen Testament immer wieder dazu angehalten werden, uns ganz besonders um Witwen und Waisen zu kümmern. Heutigen Tags kann sich der Schwachen annehmen bedeuten, dass man jemanden im Spital besucht oder man einen Familienangehörigen, der pflegebedürftig ist, zu Hause pflegt, sofern das möglich ist. Auf der anderen Seite können mit den Schwachen auch Personen gemeint sein, die noch schwach im Glauben sind. Römer 4, Vers 19 oder Römer 14, Vers 1. In Römer 15, 1 bis 2 steht, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Im Kontext dieser Stelle geht es um das Essen von Götzenopferfleisch. Während einige Christen damit kein Problem hatten, hatten die Schwachen im Glauben ein schlechtes Gewissen dabei, weil sie an den Götzendienst, dem sie lange verfallen waren, erinnert wurden. Paulus appelliert nun an die Starken im Glauben, dass sie den Schwachen im Glauben nicht ein Anstoß sein sollen. Das mit dem Götzenopferfleisch ist für uns heutigen Tags kaum noch ein Thema. Aber man könnte das mit dem Thema Alkohol vergleichen. Es gibt Christen, die im gesunden Maß hin und wieder mal ein Gläschen Wein genießen. Sie übertreiben es nicht und sie sind auch nicht abhängig. Aber dann gibt es auch Personen, die ganz auf alkoholische Getränke verzichten. Vielleicht waren sie mal vom Alkohol abhängig oder vielleicht haben sie am eigenen Leib erfahren, wie Alkohol eine ganze Familie oder eine Ehe zerstören kann. Der bewusste Verzicht auf alkoholische Getränke ist eine Vorsichtsmaßnahme, ja vielleicht sogar eine Gewissensentscheidung. Darauf sollten die Mitchristen unbedingt Rücksicht nehmen und so einer Person nicht zum Anstoß sein, auch wenn sie für sich die Freiheit haben, ab und zu ein Gläschen Wein zu trinken. Es heißt ja in unserem Text, dass wir uns der Schwachen annehmen und sie bzw. ihren Glauben nicht zerstören sollen. Kommen wir zur vierten Ermahnung, die da lautet, seid langmütig gegen alle. Wir könnten auch sagen, seid geduldig gegen jedermann. Das Verb geduldig sein steht im Griechischen in einer Zeitform, die eine andauernde oder ständig sich wiederholende Handlung beschreibt. Wir könnten also sinngemäß übersetzen, seid andauernd geduldig gegen jedermann. Und jetzt schaut euch die Gemeinde an. Jeder Einzelne, der hier sitzt, gegen diese alle und gegen den, der auf der Kanzel steht, sollt ihr geduldig sein. Wie oft? Beständig, andauernd, immer. Und wisst ihr, genau daran scheitert es bei mir im Alltag. Mit meinen Mitmenschen habe ich 2 oder 3 Mal Geduld, wenn es hochkommt. Aber wenn sich dann nichts ändert, platzt mir der Kragen. Und dann klopft mir Gott wieder liebevoll auf die Schulter und sagt, Oliver, weißt du, wie oft ich schon mit dir Geduld gehabt habe? Und außerdem, bestimmt gibt es auch Leute, die mit uns Schwierigkeiten haben und viel Geduld für uns aufbringen müssen. Auch das gilt es zu bedenken. Und die fünfte und letzte Ermahnung lautet, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Diese Ermahnung wird zuerst einmal negativ und anschließend positiv formuliert. Paulus sagt zuerst, wie es nicht sein soll und ergänzt dann, wie wir miteinander umgehen sollten. Böses mit Bösem zu vergelten, ist geradezu menschlich. Aber nicht nur das, wir versuchen dem anderen immer ein bisschen mehr heimzuzahlen, als was er uns zugefügt hat. Treu dem Motto, dem anderen ja nichts schuldig bleiben. In Römer 12, die Verse 17 bis 21, führt Paulus dieses Thema etwas breiter aus. Dort schreibt er, ich lese uns diese Verse, Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wer Böses mit Bösem vergilt, der hat sich von dem Bösen, nämlich Satan, überwinden lassen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns zu rächen. Das mit der Rache, das ist Gottes Sache. Er ist der gerechte Richter, der bis ins letzte Detail hinein gerecht vergelten wird. Unser Auftrag als Christen ist es, unsere Feinde zu lieben. Wir sollen nicht nur die andere Wange hinhalten, sondern unseren Feinden auch Gutes tun. Diejenigen, die uns verfluchen, die sollen wir segnen. Für diejenigen, die uns beleidigen, sollen wir bitten. Und wer uns den Mantel klaut, sollen wir auch nicht den Rock verweigern. Was Gott hier in seinem Wort von uns fordert, können wir niemals aus eigener Kraft schaffen. Das kann nur dann gelingen, wenn wir uns von Gott mit seiner Liebe beschenken lassen. Es gab in China zwei Reisbauern. Der eine Bauer war Christ, der andere nicht. Der Christ hatte sein Reisfeld etwas weiter oben am Hang, während das Feld des Nichtchristen gleich darunter lag. Der Christ stand jeden Morgen früh auf und bewässerte sein Feld. Doch eines Tages merkte er, dass sein Nachbar den Damm, der ihre Felder voneinander trennte, durchgraben hatte und so alles Wasser von seinem Feld in das Feld des Nachbarn geflossen war. Darüber ärgerte sich der Christ natürlich. Am darauffolgenden Tag geschah dasselbe wieder. In seinem Zorn erinnerte sich der Christ jedoch an das Gebot der Feindesliebe. So machte er sich am nächsten Morgen auf und bewässerte zuerst das Feld des ungläubigen Nachbarn und dann sein Feld. Der Nichtchrist war so verwundert über diese Liebestat, so dass Frieden zwischen beiden entstand. Welches sind die Reisfelder unserer Nachbarn, die darauf warten, von uns bewässert zu werden? Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und danke, dass wir, die wir im Glauben stehen, uns als Gerettete wissen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir uns als Kinder Gottes bezeichnen dürfen. Herr, du willst, dass wir im Glauben wachsen. Du willst, dass die Gemeinde im Glauben wächst. Und du willst, dass jeder einzelne von uns Gläubigen immer mehr in dein Bild umgestaltet wird. Herr, wir wollen uns als Ton auf deiner Töpferscheibe verändern lassen von dir. Und wir bitten dich, Herr, dass du es gnädig mit uns machst. Und dass wir nachsichtig miteinander umgehen und dass wir füreinander da sind, dass wir auf die Nöte unserer Mitmenschen achten und dass wir Sünde in unserem Leben nicht dulden und tolerieren. Herr, schenk Gnade, dass diese Gemeinde so gebaut wird, wie du es haben willst. Danke, dass du Herr und Leiter dieser Gemeinde bist. Amen.